Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute. Wer ist dein Nächster? Diese Frage beantworten manche Christinnen und Christen völkisch und sagen, keinesfalls Migranten. Wir berichten über eine Tagung zur identitären Versuchung des Christentums. Und wer mag noch Karneval feiern angesichts der Toten von Hanau? Ziemlich viele. Vielleicht auch deshalb, weil Tod und Karneval innerlich zusammenhängen. Die Postkarte zeigt einen Rosenkranz, darunter ein Gebet für die Rettung des, Zitat, deutschen Volkes und für die AfD. Deutschland, wache auf und fange heute noch an zu beten, lautet der Schlussappell. Ein Hörer hat uns auf diese Aktion aufmerksam gemacht. Die Versender dieser Rosenkranzkarten bleiben anonym. Kirchenvertreter, gerade auch die Spitzen beider Kirchen, distanzieren sich öffentlich immer wieder von Rechtsextremismus und Rassismus. Und doch gibt es in beiden Konfessionen kleine, aktive Kreise, die ein deutsches, ein völkisches Christentum propagieren. Eine Tagung in Berlin hat sich in der vergangenen Woche mit den Schnittmengen zwischen diesen identitären Christen und der neuen Rechten beschäftigt. Thomas Klatt hat die Diskussion besucht und das erste Wort hat der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter.
Wir sind das Volk. Wir haben die Wahrheit. Jeden Widerspruch gegen diese unsere Wahrheit gilt es mit dem Schwert der unzweideutigen politischen Werteentscheidung zu zerhauen. Damit ist der Parlamentarismus am Ende, damit ist die Demokratie am Ende, damit ist der Pluralismus am Ende.
So beschreibt der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter die gegenwärtige Renaissance einer deutschen Identitätspolitik. Hier wird ein Kollektiv heraufbeschworen. Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland sagt zwar, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, sie geht jedoch gerade nicht von einem einheitlichen Volkswillen aus. Das sei letztlich gegen die bundesrepublikanische Verfassung gerichtet.
Wir sollten vielleicht uns auch mal überlegen, was eigentlich bei vielen Identitätspolitikern passiert, die die Menschenwürde der Migranten nicht akzeptieren und sie nur Deutschen in der irrtümlichen Auslegung des Grundgesetzes zusprechen. Die wandern nämlich eigentlich aus dem Grundgesetz aus.
So sieht das auch der grüne Politiker und Lehrbeauftragte am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien in Bochum, Volker Beck. Die Pluralität sei im Grundgesetz garantiert.
Unsere Verfassung weiß, dass die Menschen verschieden sind und verspricht ihnen in dieser Verschiedenheit die Gleichheit. Also sie müssen nicht alle gleich werden, nicht jeder muss uniform ein Geschlecht haben und das andere Geschlecht muss sich verstecken oder eine sexuelle Identität haben oder einen einheitlichen Glauben haben oder eine gemeinsame politische Anschauung, sondern das darf alles verschieden sein und trotzdem sollen die Menschen die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten, die gleiche soziale Sicherheit, die gleiche Sicherheit vor Kriminalität genießen wie alle anderen Bürger auch.
Wer das nicht wolle, der wolle letztlich auch keine Demokratie. Auch wenn das die AfD so offen nie sagen würde.
Identitäre Politik versucht das natürlich wegzufegen, indem sie sagt, es gibt eine Identität, das ist die richtige Identität, zu der muss man dazugehören und mit der hat man einen Anspruch auf ein Mehr, auf ein Mehr an sozialen Status, ein Mehr an Wahrheit, ein Mehr an soziale Sicherheit, eine geistig-soziale Grundströmung in der Gesellschaft und so natürlich auch im religiösen Zusammenhang.
Denn die neue Rechte wird von Anfang an auch von rechtskatholischen bis streng evangelikalen Kreisen unterstützt und getragen. Die christliche Religion werde da jedoch, so Volker Beck, nicht ernst genommen, sondern zur reinen Fassade, eben um eine scheinbar gemeinsame Identität herstellen zu können.
Wenn Pegida auf den Straßen von Dresden in der Adventszeit Weihnachtslieder singt, da ist im Namen des Christentums etwas unterwegs, was das Christentum für eine Mischung aus Ostereier und Weihnachtsbaum oder Christstollen hält, aber was relativ wenig weiß über die biblischen Geschichten, über die Theologie des Christentums und schon gar nicht über die Fragen, was unterscheidet eigentlich einen katholischen Christen von einem evangelischen Christen. Und da ist eigentlich das Christentum nur noch oberflächliches Ornament, um sich selbst zu beschreiben, weil man nicht so genau weiß, wer man ist, aber sagen möchte, dass man jemand ist, aber eigentlich meint, dass man nicht der andere ist, nämlich der Muslim und der Migrant, von dem man sich eigentlich absetzen will.
Für solche Identitären bedeutet christliche Nächstenliebe meist, dass sie zuerst nur der eigenen Familie und den Deutschen gelte, nicht aber Flüchtlingen und Migranten. Dass Bischöfe, Superintendenten und Pfarrer seit Jahren dagegenhalten, wird verhöhnt und dient den neurechten Christen meist als Beweis, wie weit sich die Kirchen bereits vom Volk entfernt hätten. Dabei kann es theologisch betrachtet gar nicht die eine christliche Identität geben.
Wenn man sagen, in das Alte Testament hineinschaut, der Psalm 8 als ein Beispiel stellt die Frage, was der Mensch ist. Ja? Was ist der Mensch, das zu seiner gedenkst? Wie ist das denn im Blick auf Jesus Christus? Also die Frage von Jesus Christus selbst, ja, für wen halten mich eigentlich die Menschen, ist eine Inszenierung auch von einer Identitätsfrage. Wie denn dieser Jesus sich selbst wohl erlebt haben mag? Also wie ist das Ich-Bewusstsein, das Sohnesbewusstsein, das Selbstbewusstsein dieses Jesus gewesen? Also auch eine Identitätsfrage.
Sagt Dogmatikerin Gunda Werner von der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Universität Graz. Jeder Christ hat eine letztlich gebrochene, in Teilen zusammengesetzte Persönlichkeit. Das habe der evangelische Pastoraltheologe Henning Luther gut ausgedrückt. Identitäten sind nie eindeutig und abgeschlossen, sondern immer auch im Wandel begriffen.
Fragmente sind etwas, das auf Vergangenheit hinweisen. Fragmente sind aber auch Fragmente der Gegenwart, also Dinge, die einfach nicht zu Ende gebaut worden sind. Und Fragmente sind aber auch Dinge, die auf die Zukunft hinweisen. Vielleicht wird es ja noch vollendet. Christliche Identität kann gar nicht anders gedacht werden als Fragment. Alles andere wäre nicht christlich, weil man könne sich dann nicht mehr auf Christus berufen, wenn man eine vollendete, abgeschlossene, ganze, heile Identität haben möchte.
Die identitäre Versuchung des Christentums sei hingegen eine Art sektenhafte Schwarz-Weiß-Malerei und Verneinung der Wirklichkeit.
Attraktiv macht es, dass es vereinfacht. Also dass die Gruppierungen, die sehr abschließend sind, die sehr abschließend ihre Vergemeinschaftung organisieren und strukturieren, sehr deutlich sagen, wer dazu gehört und wer nicht dazu gehört. Und sie haben sehr klare Identitätsmarker. Dazu gehört die Papsttreue, dazu gehört die marianische Ausrichtung, dazu gehört die eucharistische Ausrichtung, dazu gehört die Konzentration auf die Sünde, auf die Sündenvergebung, und zwar in der spezifisch sakramentalen Form. Dazu gehört eine sehr klare, binnenstrukturierte Identität, wie man sie auch unter Evangelikalen kennt. Und dazu gehört eine sehr klare und eindeutige Ansage, wie denn das Leben funktioniert. Also wie man denn ein gutes Leben zu leben hat, indem man bestimmte Dinge meidet, Sex vor der Ehe, Homosexualität und so weiter und so fort, und sich nach sehr klaren Geboten, Orientierungen richtet, die aber auch keinerlei Links, Rechts oder Buntes zulassen.
Es gehe bei den identitären Christen weniger um eine verstandesmäßige Beschäftigung mit Jesus von Nazareth oder um eine reflektierte Theologie. Vielmehr stehe das christliche Wir, das kollektive Erlebnis, im Mittelpunkt, sagt die katholische Theologin Gunda Werner.
Dass diese Vereindeutigung gepaart ist mit einer hohen Emotionalität. Wird Musik angeboten, es werden Gesänge angeboten, es werden hochemotionale Strukturen über Lobpreislieder angeboten, die nicht nur den Kopf ansprechen, sondern eben auch die gesamte Emotionspraktik und die Emotionsstruktur. Also Inhalte werden auch über Emotionen transportiert, und das ist ja eine Form der Vereinfachung.
Und diese Vereinfachung bestehe oftmals in einer Aufteilung von wir Christen hier, die Muslime möglichst weit draußen da. Vielleicht sogar noch gepaart mit einer gewissen Angst, dass die vermeintlich strengen gläubigen Muslime das mittlerweile seichte und glaubensschwache Europa übermannen könnten. Das aber sei Quatsch, sagt Volker Beck. Auch bei Migranten gäbe es keine geschlossene, homogene Identität.
Sie sind genauso plural wie die Mehrheitsgesellschaft auch in ihren Orientierungen. Wir hatten linke Migranten aus der Türkei, die super säkular sind, mit Religion und schon gar nicht mit dem Islam irgendetwas anfangen können oder wollen. Wir haben traditionelle ländliche Bevölkerung, die Mütter ohne Kopftuch und die Töchter mit Kopftuch.
Jede christliche Überheblichkeit verhindere ein realistisches Bild. Bei identitären Christen klingt das dann nach Volker Beck so, und davor will er warnen.
die sind geschlossen, die sind muslimisch, die sind traditionell gläubig, wir sind aufgeklärt, jedenfalls sind wir zivilisatorisch, stehen um mehr als Nasenlängen voraus. Und diese Wir- und Die-Zuschreibung produzieren identitätspolitische Prozesse, die wir eigentlich nicht wollen können, weil die unsere Gesellschaften auseinandertreiben.
Im großen Saal der Katholischen Akademie zu Berlin war man sich einig. AfD-Vertreter waren nicht aufs Podium geladen.
Die identitäre Versuchung des Christentums. Thomas Glatt berichtete von einer Tagung in Berlin. Für viele, die uns jetzt zuhören, ist er weit weg, aber hier im Kölner Funkhaus ist er ganz nah, der Karneval. Ein paar hundert Meter von hier entfernt stellt sich der Kölner Rosenmontagszug auf. Wer nicht mitmacht, staunt vielleicht angesichts von 2 Meter Männern im Häschenkostüm und fragt nach dem tieferen Sinn dieses Frohsinns. Ich habe die ganz großen Fragen nach Sinn, Unsinn und Feinsinn weitergegeben an jemanden, der sich damit auskennt, an Martin Stankowski. Er ist ein historisch und theologisch versierter Publizist und er stand unter anderem als Kabarettist mit dem Programm Tod im Rheinland auf der Bühne. Da es schwierig ist, am Rosenmontag live mit Kölnern über Karneval zu sprechen, jedenfalls im Funkhaus, haben wir das Interview am Freitag schon aufgezeichnet. Am Anfang gleich die allergrößte Frage: Was ist Karneval?
Der Karneval ist ein großes Besäufnis äußerlich und eine wilde Feier und eine 5. Jahreszeit, kann man sagen, weil für eine Woche jedenfalls im Rheinland und besonders in Köln die Menschen aus dem Alltag ausbrechen können. Und deswegen ist Karneval etwas Besonderes.
Verkehrte Welt, stimmt das noch, die Umkehrung der Verhältnisse?
Also im Ursprung sicher, zum Teil noch. Ich will das mal an einem Beispiel sagen. Ältere Schwule haben mir erzählt, dass sie bis in die 70er Jahre, sogar selbst im Dritten Reich, nur in der Karnevalszeit unerkannt als Schwule auftreten konnten, in Frauenkleidern. Sie konnten sich maskieren, sie konnten andere Rollen annehmen, ohne dass sie diskreditiert waren. Für die war Karneval wirklich eine verkehrte Welt. Das war die wirkliche Welt in einer Verkehrung, also dialektisch gesehen. Das mag es heute noch geben, nicht mehr so intensiv.
Nun ist der Anschlag von Hanau erst wenige Tage her. Rassistische Gewalt ist nicht neu und trotzdem ist man ja immer wieder schockiert. In Hanau wurde der Karneval abgesagt. Die rheinischen Karnevalisten haben an Weiberfastnacht eine Gedenkminute eingelegt. Und dann ging es weiter. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie so die Gleichzeitigkeit von Feiern und Trauer sehen?
Der erste Golfkrieg war 91. Da wurde der Karneval abgesagt, weil es lange keinen Krieg mehr gegeben hat, der mit Mitteleuropa zu tun hatte. Mittlerweile müsste man jeden Karneval ausfallen lassen, wenn man an die Kriege denkt, die mit Mitteleuropa zu tun haben. Also je näher man dran ist, umso eher ist man geneigt, es abzublasen. Wenn man sich erinnert, in welchem Ausmaß eigentlich das Feiern auch eine Antwort darauf sein kann, die Vitalität des eigenen Lebens zu dokumentieren. Nehmen Sie mal so ein ganz banales Beispiel, was man den Leichenschmaus nennt. Also nach jeder Beerdigung gibt es ja ein Zusammentreffen und häufig sind die Enden die sehr lustig, sehr fröhlich, es wird gelacht, es wird gesungen. Und das ist keine Beleidigung der Trauernden und der Toten, sondern es ist die Bestätigung des eigenen Lebens, der Vitalität. Und deswegen finde ich, wenn man daran denkt, kann man Karneval feiern.
Es gibt gerade hier in Köln viele Lieder, Karnevalslieder, Hymnen auf Köln. Um mal ein paar Titel zu zitieren auf Hochdeutsch, da heißt es dann, solange wir noch am Leben sind oder kommen wir leben, bevor wir sterben. Es gibt viele Lieder über die Himmelstür. Sie haben jetzt gerade über den inneren Zusammenhang zwischen Karneval und Tod und Trauer gesprochen. Können Sie es noch mal ein bisschen genauer fassen, warum das Thema Tod auch in Karnevalsliedern so attraktiv ist?
Naja, weil Karneval gehört ja in einen Jahresablauf, der ursprünglich religiös kontaminiert war. Wir sind ja
kontaminiert.
Also infiziert ist auch falsch, also der eine religiöse Grundbedeutung hat und oder einen religiösen Rhythmus hatte. Und Karneval ist ja nicht zufällig vor der Fastenzeit und die Fastenzeit endet mit Ostern. Und Ostern, der wichtigste Tag, ist Karfreitag, der Kreuzestod und davor die Karwoche. Also insofern ist die Erinnerung an das Leben vor dem Ritualen der Trauer ein wesentlicher Impuls von wirklichem Leben. Und das spielt sich eben gerade in den Karnevalsliedern. Gerade in Köln und im Rheinland ist ja das Singen ein zentrales Moment. Die Liedkultur und das, was in den Liedern sich ausdrückt, ist ein wesentliches Element von Karneval.
Hören wir mal in ein Karnevalslied hinein, schon ein etwas älteres von den Blackfoots, das heißt Leben nach dem Tod.
Ob du Christ bist oder Moslem, schwarz bist oder rot, es gibt ein Leben nach dem Tod. Wirst du in der Pizzeria von der Mafia bedroht, es gibt ein Leben nach dem Tod.
Wirst du in der Pizzeria von der Mafia bedroht? Das ist ja nun schon makaber angesichts der aktuellen Ereignisse, oder?
Ja, weil sie gehen auf reale Situationen ein. Eine Zeile weiter heißt es ja dann, rollt Herr Castor durch die Lande und er strahlt im Abendrot. Das war zur Zeit, als das Lied getextet wurde, mit der Frage der Atomtransporte relevant. Auch das haben sie thematisiert. Also ich glaube gerade, je präziser man darauf eingeht, umso eher kann man sich damit beschäftigen. Natürlich ist es keine rationale Beschäftigung, Lieder zu singen, aber es ist eine emotionale und es ist eine Form der Bewältigung, würde ich sagen. Das Interessante ist bei dem Lied ja, es geht ja auf Bob Dylan zurück und die Kölner haben ja die große Fähigkeit, Folklore und andere Lieder von prominenten Komponisten und Sängern einzukölschen und die dann hier wieder neu aufleben zu lassen. Und wenn man in den Saal geht, ist immer große Begeisterung. Es gibt noch ein anderes Lied, das ich das Beste finde. Der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Und das geht natürlich ums Totenmobil. Und da fällt mir noch was ein.
Den Leichenwagen.
Der Leichenwagen. Warum im Rheinland so viele Bestatter Karnevalspräsidenten sind? Nehmen Sie mal Fritz Roh, das ist der große Reformer der Bestatterszene, ist vor einigen Jahren gestorben. Der war in Bergisch-Gladbach Karnevalspräsident. Oder in Köln Kuckelkorn, einer der Promi-Bestatter. Der Jürgen Becker hat mal spaßeshalber gesagt, die kennen sich mit geschmückten Wagen aus. Aber auch da gibt es einen Zusammenhang, weil Sie müssen ja aus Ihrem Beruf, Sie müssen von Berufswegen etwas machen, was mit der Trauer der Menschen umgeht. Also ist auch wieder verkehrte Welt. Insofern liegt das nahe.
Also beides Seelsorge auch, ne? Karneval ist auch eine Form von Seelsorge.
Ja, das haben ja die Bestatter übernommen. Das war ja früher ein kirchliches Geschäft. Die Kirchen sind weitgehend raus aus dem Geschäft. Und Trauerarbeit ist heute im Wesentlichen ein Angebot der Bestatter. Der Fritz Roth hat immer gesagt, Trauer ist ein großes Hoffnungspotenzial. Da spielt er darauf an. Insofern können Sie als Bestatter, Seelsorger in dieser Doppelbedeutung auch Karnevalisten sein.
Wo ist denn die Schwelle, an der Sie sagen, also bei aller Liebe zur Morbidität oder auch zur Feier des Lebens, solange man eben noch lebt, jetzt ist es aber pietätlos, also jetzt blasen wir die Sache ab.
Das kann ich nicht abstrakt sagen, das hängt vom Einzelfall ab. Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Naja, Sie haben es eben selber genannt, Golfkrieg, also 1991, da wurde in Köln der Rosenmontagszug abgesagt. Fanden Sie das damals richtig?
Ja, weil wir nah dran waren. Aber das Interessante war, es war einerseits richtig und andererseits falsch. Und weil es falsch war, haben ja die Alternativen, also Jürgen Becker mit der Stunksitzung, dann gibt es hier die Alsoy und andere Gruppen, interessanterweise mit den Roten Funken, das ist eine der sogenannten Traditionsgesellschaften, zusammen einen ersten großen Zug gemacht, aus dem dann der sogenannte Geisterzug entstanden ist. Seitdem gibt es ja jedes Jahr in Köln den Geisterzug. Und gerade im Geisterzug auch, wo Gespenster auftreten und viele morbide Figuren auftreten, da wird dieser Zusammenhang von Feiern, Karneval einerseits und Tod und Sterben andererseits noch viel genauer sichtbar.
100.000 waren damals 1991 am Rosenmontag eben doch hier in Köln auf der Straße.
Da kann man nur sagen, das war von den Offiziellen gut gemeint, aber vom Publikum anders getaktet.
Es gibt ja auch viele Karnevalslieder, die dieses multiethnische, multireligiöse, multikulturelle besingen. Unser Stammbaum, auch von den Blackfoots, ist das berühmteste, zumindest hier im Rheinland. Da heißt es dann eben, wir sind alle nur Menschen, vor dem Herrgott sind wir alle gleich. Aber gleichzeitig hat ja Brauchtum auch was Abgrenzendes. Welche Seite überwiegt da?
gerade wenn Sie die Musiker ansprechen und die Lieder, es ist ja kein Zufall, dass gerade aus dieser kölschen Karnevalsrockmusik etwa Aschu entstanden ist. Also eine Musikerinitiative, die eindeutig antifaschistisch ist, antirassistisch und die damit öffentlich auf die Straße geht. Und das andere ist natürlich, sagen Sie mal, die Kölner sind von Natur aus selbst besoffen und halten das in dieser Stadt nur aus, weil sie wissen, sie sind großartig in ihrer Zweitklassigkeit. Diese Ambivalenz zu spielen, das ist auch eine Fähigkeit der Kölner.
Und ist der Karneval wirklich so offen gegenüber Menschen, die jetzt eben nicht in Köln geboren sind, die eine andere Religion, eine andere Kultur haben?
Absolut, absolut. Also ich könnte mich an kein Beispiel erinnern, jedenfalls im Straßenkarneval, und das ist ja der vitale Teil in diesen 6 Tagen, dass irgendeine Art von Diskriminierung gegeben hätte. Es kann sein, das kann ich nicht beurteilen, dass bestimmte Übergriffigkeiten für Frauen nicht gehen. Aber ansonsten glaube ich, kann jeder mitmachen und jeder wird nicht am Mitmachen gehindert.
Ich habe mal nachgeguckt bei Online-Versandhändlern, welches Kostüm in dieser Session, sagt ja der Rheinländer, für Erwachsene sich am besten verkauft. Und da ist immer noch die Nonne dabei. Können Sie verstehen, dass Ordensfrauen beleidigt sind, wenn sie da Nonnen im Karneval auf der Straße sehen, oft in einem etwas knapperen Kostüm, also mit kürzerem Rock?
Das kann weder ich noch existierende Nonnen darüber beleidigt sein und es nicht verstehen, weil auch in den Klöstern wird Karneval gefeiert, das wissen wir, in den Nonnenorden und so weiter. Das ist ja eine alte Tradition. Nehmen Sie mal das sogenannte Osterlachen. Das ist ein uralter Brauch, bei dem also in wüstester Weise Religion attackiert und gleichzeitig die religiöse Substanz bestätigt wurde. Und das trifft auch für die Nonnen zu. Erstaunlich finde ich, dass ich habe gestern auf der Severinstraße, das ist die zentrale Verkehrsachse im Kölner Süden, das ist so das Viertel, in dem eine der Hochburgen des rheinischen Karnevals tobt, gar keine Priester gesehen. Also ich meine, so nach den ganzen Skandalen will da
also als Priester verkleidet.
Als Priester verkleidet gesehen. Päpste ein paar, Nonnen noch wenige. Überhaupt nehmen die standardisierten Verkleidungen ab, finde ich. Es sind sehr viele bunte Mischungen. Tierkleidung nimmt zu und eine sehr schräge, bunte Mischung. Also die Individualität ist heute größer.
Und eine Entklerikalisierung des Karnevals haben Sie also beobachtet.
Ja, viele. Es gibt auch weniger Militärs. Also in der Tradition waren natürlich die Autoritäten, militärische, politische, klerikale Autoritäten im Karneval angegriffen durch Kostümierung, indem man sie nachgemacht hat, verkehrte Welt. Aber dadurch, dass sie weniger werden, gibt es auch keine Politikermasken.
Was sagt das über die Autoritäten, wenn die im Karneval nicht mehr so auf die Schippe genommen werden?
Man könnte jetzt sagen, die Autoritäten sind keine Autorität mehr, was ich nicht glaube, sondern der Karneval hat diesen Teil an Bedeutung verloren. Mhm. Das heißt, diese Umkehrung der Verhältnisse, ich will mal ein ganz extremes Beispiel sagen, manche Kulturhistoriker führen ja Karneval bis in die römische Zeit zurück, in die sogenannten Saturnalien, das war ein Tag in Rom, an dem es wirklich verkehrte Welt gab. Da wurden die Sklaven einen Tag lang von ihren Herren bedient und durften einen Hut aufsetzen. Das war das Zeichen der Freiheit. Für einen Tag, das war natürlich die große Vision, es könnte etwas ganz anders sein. Das, was ich vorhin über die Schwulen gesagt habe, 5 Tage lang als Schwule, nicht erkennbar, aber trotzdem in der Öffentlichkeit zu sein, das war auch für die Richtige in einer verkehrten Welt. Das spielt heute nicht mehr so eine große Rolle.
Kein Ostern ohne Aschermittwoch, aber auch kein Aschermittwoch ohne Karneval davor. Wie verändert sich Karneval, wenn die religiösen Hintergründe gar nicht mehr so bekannt sind?
Ich glaube erstmal nicht, weil der Karneval wird ja heute bedient von einer sehr feierlaunigen Gesellschaft. Es gibt ja Versuche, sogar bestimmte Rituale in den Sommer hineinzu. Es gibt ja Jack im Sonnenschein heißt das, also im August Karneval zu feiern. Das wird von den Offiziellen heftig angegriffen, aber trotzdem, es gibt eine Jugendkultur, die das macht und die das will. Ich glaube, das löst sich von den traditionellen Ritualen und auch von diesen etwa Kenntnissen und den Abfolgen der Tage. Es werden leidenschaftliche Feste gefeiert und man kann nur hoffen, dass das, was an Wirkung dabei rauskommt, also wenn das Menschen sich befreien können in dieser Zeit, dass Menschen vielleicht die Kommunikation besser wird, dass das Feiern ihnen Energie für den Rest des Jahres gibt, dass das weiter funktioniert.
Es gibt ein Leben vor und nach dem Tod, jedenfalls im Karneval. Martin Stankowski erklärte uns den inneren Zusammenhang zwischen Karnevalszug und Trauerzug.
Damit endet Tag für Tag. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt die Sendung Kontrovers. Mein Kollege Martin Zagatta diskutiert mit seinen Gästen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, darüber, ob der Rechtsterrorismus bisher nicht ernst genug genommen wurde. Redakteurin am Mikrofon war Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.